Ich muss euch was Ehrliches sagen. Wisst ihr, früher war alles viel besser. Vor allem waren die Menschen nicht so egoistisch, wie sie es heute sind. Alten Menschen hat man über die Straße geholfen und nach dem Einkauf die Taschen nach Hause getragen. Und wenn man krank war, dann haben die Nachbarn einem geholfen und sich um einen gekümmert. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Corona schon 40 Jahre früher gewesen wäre, dann hätte es bestimmt keinen Kampf um das Klopapier bei Aldi gegeben wie vor 2 Jahren. Man hätte dem anderen das Klopapier geschenkt und gerne darauf verzichtet. Die Menschen waren früher einfach liebevoller und zuvorkommender und haben nicht nach ihrem eigenen Vorteil gesucht, sondern sie haben sich immer um den anderen bemüht. Der andere war wichtiger. Ich frage mich, was ist aus unserer Menschheit geworden, besonders bei uns in Deutschland? Ihr merkt sicherlich, dass meine Darstellung sehr einseitig ist und ich glaube, dass es früher nicht besser oder schlechter war. Es war anders, aber nicht besser. Und dass es nicht mehr oder weniger Egoismus gegeben hat, wie wir das heute haben. Das liegt daran, dass es den Egoismus seit dem Sündenfall gibt. Und das steckt in uns drin. Und jetzt können wir sagen, ja, wir Christen, wir sind davon nicht betroffen. Doch, wir Christen sind genauso betroffen und wir sind dagegen nicht immun. Und dass das wirklich so ist, dass dieser Egoismus bei uns drinsteckt, auch bei uns Christen, das sehen wir, wie ich finde, heute bei unserem Text, den wir uns anschauen, aus dem 1. Korintherbrief sehr deutlich. In dieser Gemeinde schreibt Paulus den Christen dort in Korinth und er macht sie auf ihren geistlichen Egoismus deutlich aufmerksam. Und er sagt, so wie ihr euer geistliches Leben führt, das ist sogar gefährlich. Ihr gefährdet nicht nur jeden Einzelnen, die ganze Gemeinschaft, ihr zerreißt die Gemeinde. Und Paulus deckt dann in diesem Abschnitt auf, was man dagegen tun kann und wie die Korinther anders damit umgehen können. Und was er ihnen sagt, das finde ich, das ist so aktuell und es passt auch für uns in unsere Gemeinde. Steigen wir also ein. Ich möchte nochmal zurückblicken, ob ihr euch noch daran erinnert, was Paulus im 1. Korinther 12 des 1. Korintherbriefes geschrieben hat. Da ging es um die Geistesgaben, die jeder Christ bekommt. Im Kapitel 14, also das heutige Kapitel, führt er diese Gedanken weiter aus. Das Kapitel dazwischen, das ist das 13. Kapitel, das ist auf einmal ein Kapitel, da geht es gar nicht um die Geistesgaben. Das wirkt wie so ein Einschub und man hat das Gefühl, Paulus wechselt plötzlich das Thema von Geistesgaben zu Liebe und dann kommt er wieder im Kapitel 14 wieder auf die Geistesgaben zurück. Als wäre das irgendwie so ein Fremdkörper. Das Interessante ist, dass Paulus ganz bewusst diesen Einschub der Liebe gemacht hat, denn wir müssen uns bewusst werden, wie ist es denn in der Gemeinde abgegangen? Wie war es mit den Geistesgaben, die sie gehabt haben? Und dann werden wir sehen, dass die Korinther diese Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie das missbraucht haben. Die guten Gaben Gottes haben sie missbraucht und haben dadurch auch die Gemeinschaft geschädigt. Und er möchte, dass sie diesen falschen Gebrauch abstellen. Und deswegen betont er in diesem 13. Kapitel die Liebe. Und der Heinrich Weidmann hat das ja letzten Sonntag sehr schön so gebracht, dass er gesagt hat, ich hab so häufig schon gepredigt, Trauung gemacht und es ging immer um die Liebe bei Hochzeiten. Dann war Kapitel 13 eigentlich diese Aussage, aber er hat auch gesagt, nee, und da hat er auch recht, eigentlich geht's gar nicht so um eine Ehe im Kapitel 13, sondern es geht um die Geistesgaben und wie die Korinther mit den Geistesgaben umgehen. Und deswegen, Paulus ist diese Liebe ganz wichtig und er startet deswegen im Kapitel 14, das wir uns jetzt gleich anschauen wollen, mit dem folgenden Satz. Das soll euer Ziel sein, ein Leben das von der Liebe bestimmt wird. Das Fundament zu Paulus ist die Liebe. Und das soll auch jetzt den Umgang mit ihren Geistesgaben prägen. Deswegen schreibt er dann weiter: Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Das sind die Geistesgaben. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Was meint Paulus, wenn er die Korinther dazu auffordert, dass sie nach den Geistesgaben sich bemühen sollen? Ist es nicht so, dass Gott jedem, der an Jesus Christus glaubt, automatisch die Gaben schenkt? Jeder hat, wenn er an Jesus Christus glaubt, doch die Geistesgaben. Oder ist es so, dass man die noch nicht hat und dann muss man Gott irgendwie darum bitten, schenkt mir jetzt die und die Gabe? Es geht bei Paulus hier, wenn er von diesem Bemühen schreibt, nicht darum, dass wir irgendetwas leisten müssen, um Gott irgendwie diese Gaben, die Geistesgaben abbringen zu können. Er fordert uns auch nicht auf, dass er sagt, macht mal eine ordentliche Gebets- und Fastenwoche und dann ringt Gott diese Gaben ab, dann bekommt ihr sie. Es bleibt die Tatsache, jeder, der an Christus glaubt, hat auch seine Geistesgaben bekommen. Das, was Paulus sich aber wünscht, ist, und das scheint teilweise wahrscheinlich in Korinth nicht so sehr der Fall gewesen sein, dass wir die Geistesgaben, die Gott uns schon geschenkt hat, auch in Anspruch nehmen. Wir sollen uns den Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht verschließen. Das ist praktisch wie ein Geschenk, das wir in uns tragen, diese Geistesgaben. Und wenn wir sie nicht nutzen, dann ist das ein Geschenk, was verloren geht, was keine Wirkung hat. Und Paulus sagt so, ich sag's mal, Mann, lasst euch doch eure Gaben wachküssen durch den Heiligen Geist. Und dann nimmt diese Geistesgaben auch in Anspruch. Genießt sie selbst, lasst andere daran teilnehmen und dann erbaut die ganze Gemeinde mit euren Gaben auf. Also es geht darum, dass Paulus sagt, betet darum, versucht das zu bekommen, entdeckt eure Gaben und bringt sie ein. Paulus sagt jetzt hier so an der Stelle, bemüht euch besonders um die Gabe der Prophetie. Und da machen ja manche so eine Aussage daraus, dass sie sagen, ja, das bedeutet, wir alle, wir sind jetzt angesprochen, egal ob wir Korinther sind oder jetzt Grünberger, wir sind angesprochen, wir müssen uns um die Gabe der Prophetie bemühen, sagt doch Paulus. Und jede Gemeinde der Welt muss diese Sache bekommen, dass er besonders in der Gemeinde die Gabe der Prophetie hat. Aber das sagt Paulus hier nicht. Paulus schreibt hier ganz konkret an die Gemeinde, nur in der Gemeinde in Korinth und sagt, bemüht ihr euch darum. Man kann also diese Gabe, dieses Bitten um diese Gabe nicht verallgemeinern. Paulus sagt es dieser Gemeinde, weil er genau merkt, in dieser Gemeinde fehlt diese Gabe der Prophetie. Deswegen laufen auch so viele Sachen schief. Und diese Gemeinde bräuchte Christen, die diese Gabe haben und die sie dann auch einbringen, damit das wieder mehr in Ordnung kommt. Uns als Gemeinde kann Gott, für uns als Gemeinde wäre vielleicht eine ganz andere Gabe wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt. Welche Geistesgabe bräuchten wir in unserer Gemeinde besonders? Finde ich sehr spannend, sich mal darüber so Gedanken zu machen. Was aber bei Paulus hier so besonders deutlich wird, wenn er über dieses Bitten dieser Gabe spricht, ist, dass er zuerst die gesamte Gemeinde im Blick hat. Er fragt nicht, was jeder Einzelne jetzt von den Leuten in der Gemeinde wirklich braucht. Damit nivelliert er nicht, dass jeder Einzelne ein Bedürfnis hat, sondern er hat so die ganze Gemeinde im Blick. Und er sagt, darum geht es zuerst. Und er fragt nämlich, welche Gabe in der Gemeinde würde den größten Effekt für alle haben? Und das scheint da diese Gabe der Prophetie zu sein. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mich selbst so gefragt, wie sieht das bei mir denn aus? Wenn der Paulus mich auffordern würde, Björn, bete mal für die wichtigste, für die Gabe, die du brauchst für die Gemeinde. Welche wäre das? Bete doch darum. Und dann merke ich auf einmal, ich denke ganz anders. Ich würde dann fragen, wenn Paulus hat betet um die Gaben, dann würde ich sagen, also ich guck mal, welche Gabe kann ich denn gut gebrauchen? Was tut mir denn gut? Was bringt mich geistlich weiter? Aber ich denke nicht, obwohl ich schon gemeindlich denke, nicht so sehr, was würde die Gemeinde brauchen? Dem Paulus ist das geistliche Wohl der gesamten Gemeinde so wichtig, dass er dann in Vers 12 sagt, aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Für die ganze Gemeinde. Paulus ist also die ganze Gemeinde, der Blick für die ganze Gemeinde so wichtig. Und er ist so von der Liebe ergriffen, von der Liebe Gottes für die Gemeinde. Weswegen er sagt, es geht erstmal um die ganze Gemeinde. Und da merkt man, wo Paulus Herz schlägt für die Gemeinde. Er kommt von Kapitel 13 und was sagt der Paulus da? Er sagt im Vers 5, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, Liebe dreht sich nicht erstmal um sich selbst. Wir sollen erstmal nicht um uns selbst drehen, sondern wir sollen uns um den anderen drehen, den anderen in der Gemeinde. Und es ist ein göttliches Geheimnis, dass wenn wir uns einbringen mit unserer Gabe für den anderen, dass wir dann nicht leer werden. Wir denken immer, was habe ich davon, was bringt mir das? Nein, wenn wir uns einbringen, dann verschenken wir uns und wir werden letztendlich von Gott wieder beschenkt. Und das wird jeder von euch bestätigen, der seine Gabe in die Gemeinde einbringt. Der wird sagen, ja, natürlich mich einbringen, kostet mir Zeit und kostet mich auch Kraft, aber es hat Spaß gemacht. Die anderen wurden davon sehr beschenkt, aber gleichzeitig habe ich die meisten Gewinn davon gehabt. Und das ist so ein Geheimnis, was ich glaube, was so wichtig ist, dass wir als Gemeinde das bewusst machen. Da, wo wir uns einsetzen in der Gemeinde, da tun wir den anderen, aber gleichzeitig uns selbst etwas sehr Gutes, weil Gott lässt sich nichts schenken. Ich würde euch mal fragen, habt ihr denn eigentlich mal, wenn es so um die Geistesgaben geht, mal Gott gebeten, dass er euch die Gabe gibt, die für die Gemeinde am wichtigsten ist. Nicht für euch, für die Gemeinde am besten. Spannender Gedanke, oder? Lasst euch damit mal schwanger gehen und vielleicht betet der eine oder andere und wird auch immer denken, die Gabe braucht die Gemeinde und dann will ich mich gerne dafür einbringen. Wenn Gott mir es schenkt. Dass die Christen in Korinth sich zuerst nur selber sehen. Und das wird sehr deutlich anhand dieser Geistesgaben und besonders bei der Gabe des Zungenredens. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade so ging. Der Axel hat ja so ein bisschen Zungenrede vorgestellt aus der Pfingstgemeinde. Das ist uns schon manchmal ein bisschen fremd, ne? Und das Phänomen ist, und das, ich weiß nicht, warum das so ist, ich glaube, dass es bei keiner Geistesgabe so viel Streit und Diskussion gibt wie bei der Gabe des Zungenredens. Es kommt zu Gemeindespaltungen, weil Leute so unterschiedlicher Meinung sind, was die Zungenrede anbelangt. Und da bilden sich meistens so zwei Lager. Das eine Lager sagt, und das sind die, die diese Gabe auch haben des Zungenredens, diese Gabe wird dann überbetont und sagt, jeder Christ muss zum Beispiel diese Gabe haben des Zungenredens. Wer nicht in Zungen redet, hat den Heiligen Geist nicht. Und die andere Gruppe, das sind die, die meistens diese Gabe nicht haben. Und die finden das befremdlich. Und die sagen dann genau das Gegenteil. Also stopp mal, diese Gabe, das ist ja bestimmt von unten. Und dann passiert das, was dann häufig passiert in Kreisen. Es wird gegeneinander gekämpft. Und die eine Gruppe spricht der anderen Gruppe und andersrum den Glauben ab. Und ich habe mich echt nochmal gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, habe ich eigentlich gesagt, Paulus ist eigentlich so eindeutig. Es ist vollkommen normal, dass jemand diese Gabe hat und jemand hat sie nicht, aber deswegen muss es nicht zum Streit kommen. Und wenn die Leute, so habe ich mal das Gefühl, wirklich diesen Abschnitt wirklich mal ernst nehmen und wirklich mal umsetzen, werden sie merken, wir brauchen uns nicht zu streiten. Es gibt genügend andere Sachen, wo man sich streiten kann, aber darüber nicht. Wir können uns mal fragen, wie ist das denn mit der Zungenrede? Wie meint Paulus das? Es gibt Ausleger zu 1. Korinther 14, die sehen hinter der von Paulus beschriebenen Zungenrede die Praktik heidnischer Religionen. Also das, was wir sagen, ja komm, das ist der Geist von unten, der da irgendwie kommt. Es gab, so argumentieren die, im 1. Jahrhundert Religionen in Korinth, da hat man ekstatische Reden praktiziert. Und daraus schließt man ja, das ist genau diese Zungenrede, von der Paulus hier redet, also okkult. Es ist unbestritten, dass es diese Phänomene gab und wahrscheinlich noch in vielen anderen Kulturen, Religionen auch noch gibt. Gut möglich ist es auch, dass die Christen in Korinth diese ekstatischen heidnischen Reden dann mit den biblischen Zungenreden verwechselt haben. Haben gesagt, das ist ja genauso Zungenrede. Doch Paulus redet hier nicht von dem Reden, das durch Dämonen oder andere Gemächte bewirkt ist, sondern er redet von der Zungenrede, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Und deswegen kann er auch dann sagen, der Paulus, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, also in Zungenreden, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Paulus hätte doch niemals in Zungen geredet, er selbst, der so viel in Zungen für sich persönlich, wenn diese Rede oder diese Art okkulte Wurzeln gehabt hätte. Das ist undenkbar. Und abgesehen davon, das ist spannend, wenn man den Begriff mal des Zungenredens mal neutestamentlich, alttestamentlich anschaut, den Paulus hier verwendet, dann findet man nirgends im Neuen Testament den Zusammenhang mit einer ekstatischen heidnischen Reden. Das hat mit Zungenrede nichts gemeint, das ist Zungenrede und das ist der Unterschied. Und wenn das erwähnt wird, hat das immer einen Bezug und dem positiv zum Alten Testament. Also Paulus selbst praktiziert die Zungenrede sehr stark. Und er hat erfahren, wie wertvoll das für seinen persönlichen Glauben ist. Doch im Umgang mit dieser Gabe ist es Paulus etwas sehr wichtig. Und deswegen spricht er wieder das Thema Liebe an. Er sagt dann, aber wenn die Gemeinde versammelt ist, so wie im Gottesdienst, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Paulus beschreibt in diesem gesamten Zusammenhang, so würde ich es mal sagen, dass die Zungenrede in zwei verschiedenen oder auf zwei verschiedene Zielgruppen abzielt. Die eine Zielgruppe sind die Christen, die diese Gabe haben und diese Gabe für sich selbst praktizieren. Sie erbauen sich damit selbst auf, zu Hause oder im kleineren Kreis oder wie auch immer. Wer sich noch an das Zeugnis von der Kirstin Fekar erinnert, als es um die Geistesgabe der Zungenrede geht, der weiß, dass sie gesagt hat, dass sie selbst, wenn sie diese in Zungen redet, sich selbst erbaut, nicht versteht, was sie da sagt. Sie hört zwar Worte, sie versteht aber nicht die Botschaft, die dahinter steht. Und genau ist auch das, was Paulus an einer anderen Stelle unseres Abschnittes sagt. Er sagt, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er will, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn wir also diese Gabe haben oder ihr habt diese Gaben und ihr sprecht in Zungen, dann könnt ihr nicht verstehen, was ihr sagt. Aber trotzdem passiert etwas auf der geistlichen Ebene. In diesem Moment, so sagt Paulus, betet man Gott an. Und man gibt Gott in dem Moment die Ehre, indem man ihn in seiner Sprache auch anspricht. Und der positive Nebeneffekt ist der, dass derjenige, der es tut, der es zwar nicht versteht, merkt auf einmal, Gott kommt ihm näher. Gott ist da, er zeigt seine Anwesenheit, seine Gegenwart, er zeigt seine Liebe. Und das erbaut also auf. Also Zungenrede ist eine Gabe. Und die ist ausschließlich durch den Heiligen Geist gewirkt, niemals vom Teufel. Wichtig ist nur, und das ist jetzt mir ganz wichtig, dass nicht jeder diese Gabe hat. Das ist nicht verallgemeinert. Nicht jeder hat diese Gabe. Ihr dürft gerne um diese Gabe beten, wenn ihr sie gerne hättet. Probiert es einfach aus. Bittet Gott, Jesus, schenkt mir diese Gabe. Aber wenn ihr sie nicht bekommt, ist das nicht schlimm. Deswegen liebt euch Gott nicht weniger. Und Gott hat andere Wege, euch seine Nähe zu zeigen. Aber probiert es aus. Ich habe es probiert. Gott hat mir diese Gabe nicht geschenkt. Und es ist okay. Kann aber sein, dass es mir irgendwann mal schenkt. Dann werde ich es merken. Das ist also die erste Zielgruppe, dass man die Zungenrede für sich selbst betreibt. Man baut sich selbst auf. Und die zweite Zielgruppe, die Gott im Blick hat, das ist die Zungenrede für Menschen, die Menschen anspricht, die in einer Versammlung sind, wie im Gottesdienst hier zum Beispiel. Und entscheidend ist nur, dass wenn jemand die im Gottesdienst jetzt, also jetzt bei uns hier zum Beispiel in Zungen sprechen würde, dass dann eine Auslegung der Zungenrede passiert. Interessant fand ich, dass das jetzt gerade nicht passiert ist bei dem Dings. Würde ich sagen, das ist nicht so vorteilhaft. Und genau das passiert in der Gemeinde in Korinth, dass eben nicht ausgelegt wird. Und das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt nicht, die Zungenrede ist verkehrt. Nein, die ist okay. Aber es fehlt, dass diese, wenn jemand in Zungen spricht, dass es da jemanden gibt, der das auslegt. Aber dass da niemand ausgelegt hat, hat das ganz unterschiedlichen Effekt bei den Leuten in der Gemeinde gehabt. Da gab es zwei Gruppen von Leuten. Die eine Gruppe war ganz begeistert von dem Gottesdienst, sind nach Hause gegangen, ach super war das, ein tolles Erlebnis wieder. Das war die Gruppe, die selbst in Zungen während des Gottesdienstes geredet haben. Nebenbei bemerkt, die haben alle durcheinander geredet, ja. Und das waren die haben gesprochen, natürlich wurden die selbst erbaut, haben zwar nichts verstanden, aber sie haben ja die Gottesnähe erlebt. Und dann gab es die andere Gruppe, die konnten nicht in Zungen reden, die hatten die Gabe nicht. Und die sind irgendwo leer geblieben. Die sind nach Hause gegangen und haben gesagt, na, war ja ein ganz schöner Gottesdienst, aber irgendwie habe ich nichts gespürt. Ich habe da nichts gemerkt. Es passiert ja nichts. Gott redet ja nicht zu mir. Und genau das wünscht sich Paulus anders. Er bringt in unserem Abschnitt viele Beispiele, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass die gesamte Gemeinschaft, die gesamte Gemeinde erbaut wird und nicht nur einzelne Leute. Wenn jeder nur an seine eigene Erbauung denkt, dann entspricht das nicht dem Sinn Gottes. Gott hat immer die Erbauung von alle in einem Gottesdienst im Sinn. Und das kann nur passieren, wenn es um die Zungenrede geht, wenn sie im Gottesdienst auch ausgelegt wird. Denn dann redet Gott zu jedem von uns und es erbaut jeden von uns. Aber ein einseitiges Praktizieren der Zungenrede, also wenn man nur einfach reden würde, das führt für viele zum Frust. Und das spaltet dann irgendwann eine Gemeinde. Und deswegen ist Paulus dagegen. Er sagt, das ist im Grunde ein frommer Egoismus, den ihr betreibt, den manche von euch betreiben. Ihr seid lieblos. Denkt doch mal an die, die diese Gabe nicht haben und die genauso erbaut werden wollen. Dann lasst es lieber bleiben. Lasst diese Sache weg und macht normal und redet in klaren Worten. Das ist die Absicht. Also wie gesagt, nicht gegen die Zungenrede und dass ihr im Gottesdienst praktiziert hättet, ja, aber dann bitte so, dass es jeder versteht, damit jeder was davon hat. Bei uns im Gottesdienst ist das ja nicht üblich. Wir merken ja, das ist ein bisschen befremdlich und wir können das weniger nachvollziehen, wie es jetzt den Korinthern dort gegangen ist. Und ich habe mich gefragt, ja, wie können wir das vergleichen? Wie können wir das erleben, die das jetzt nicht so erlebt haben, dass das irgendwie so für uns auch deutlicher wird? Und dabei ist mir so ein Erlebnis in den Sinn gekommen, als wir als Familie vor einigen Jahren in Kroatien im Gottesdienst waren. Da sind wir mal in eine Gemeinde gegangen, die war eine gemäßigte, charismatische Gemeinde. Und es war wirklich eine tolle Atmosphäre da. Das war herzlich, die Musik war professionell, wirklich gut. Der Prediger hat inbrünstig gepredigt. Nur meine Frau und ich, wir haben so den Eindruck gehabt, irgendwie ist ja schön, aber es erreicht uns irgendwie nicht. Es war eine tolle Atmosphäre, hat auch gut getan, aber irgendwie erreicht es nicht. Und dann irgendwann ist eine Missionarin, die Deutsche war, zu uns gekommen und hat uns übersetzt, was wir da singen und was da gesagt wird. Und dann hat es uns auch erreicht, weil wir es verstanden haben, um was es geht. Und das hat uns dann auch gut getan, uns genauso erbaut. Aber wenn wir da nichts verstanden hätten die ganze Zeit, wären wir nach Hause gegangen und gesagt, es war ein schöner Gottesdienst, was, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist so die Absicht Gottes, dass alle erbaut werden. Paulus wertet also das Zungenreden nicht ab, aber er möchte, dass nicht nur die diese Gabe haben, auferbaut werden, sondern alle, die da im Gottesdienst sind. Und deswegen betont er noch, denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, an deiner Zungenrede ist nichts Verkehrtes. Aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Es geht immer bei der ganzen Sache um den Ganzen. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir uns jetzt fragen, was können wir denn aus dem herausziehen, was Paulus hier sagt? Wir haben nicht das Problem mit der Zungenrede und der Text hat einen sehr starken Fokus auch auf diese Zungenrede, auf den richtigen Gebrauch der Zungenrede. Ich glaube aber letztendlich ist das, was Paulus hier sagt, etwas, was uns alle angeht. Es ist das, was er im ersten Vers uns sagt. Da sagt er, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Und wisst ihr, ihr könnt dieses Thema der Zungenrede auch übertragen auf unseren Gottesdienst. Wie gehen wir jung und alt miteinander um? Wie gehen wir mit unserem Liedgut um? Altes Liedgut, neues Liedgut. Und da kommt so viel Spannkraft hinein und das spaltet ja manchmal Gemeinden. Und ich glaube, auch da gilt immer die Frage, dass wir mal, was Paulus hier macht, einen Blickwechsel bekommen. Dass wir unseren Wechsel mal weg von uns und unseren Bedürfnissen, was wir wichtig finden, hin zu Jesus Christus finden und den anderen. Mit der Konsequenz, dass wir uns mal fragen, oder dass wir uns nicht fragen, was dient mir? Was habe ich davon? Oder wie muss der Gottesdienst werden, damit ich erbaut werde? So denken wir doch häufig. Paulus sagt Blickwechsel anders. Fragt euch mal stattdessen, was dient dem anderen? Was dient der Gemeinde? Und auch, wo will Gott mich in der Gemeinde gebrauchen, damit andere durch mich auferbaut werden? Der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung, also von Internet, bild.de, Daniel Böcking, der hat sich vor einigen Jahren bekehrt und der hat einen Satz gesagt, den finde ich so richtig und so wahr. Der hat gesagt, diese Welt dreht sich nicht nur um mich, sondern um Gott. Und ich glaube, darum geht es auch, dass wir unseren Blick auf Jesus immer wieder richten, auf den Nächsten, weil ich glaube, das befreit uns von uns selbst und unserem Egoismus, in dem wir auch als Fromme manchmal drinstecken. Es befreit uns von uns selbst Und es lässt den anderen, unsere Gemeinde und letztendlich auch uns geistig wachsen und auferbauen. Amen.